Einen wunderschönen guten Abend an alle, die heute zugeschaltet haben zu unserer Live-Veranstaltung von den Smartphones, von den Endgeräten, von den Computern, von zu Hause aus. Es freut uns, dass viele dabei sind. Es freut uns vor allem auch, dass wir heute einen renommierten Zukunftsforscher da haben mit dem Tristan Hox. Danke Tristan, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen, mit uns zu diskutieren, einen Austausch, aber vor allem auch neue Perspektiven einzubringen und vor allem in dem interessanten Themenbereich, Themenspektrum auch einiges an Inputs zu geben für draußen. Ich möchte an der Stelle auch die Antonia Wittmann begrüßen, die uns heute durch den Abend durch die Veranstaltung moderieren wird. Sie ist im Bezirksvorstand von JG-Bezirk Bozen Stadt und Land und sie wird heute das Gespräch leiten. An der Stelle ein gutes Gespräch, ein interessantes Gespräch, eine gute Aufmerksamkeit und denke danach auch was Wissenswertes, was hängt bleibt. Danke.
Ja, willkommen und hallo auch von meiner Seite. Danke Tristan, dass du dir die Zeit gekommen hast, zu uns zu kommen.
Also bei einer Einladung nach Südtirol kann man eigentlich nicht Nein sagen.
Ja, danke schön. Was muss man sich eigentlich unter einem Zukunftsforscher vorstellen?
Ich glaube, es hilft dann immer mal den Kontrast zu dem, was uns oft unterstellt wird, dass wir sind, zu bilden. Nämlich, wir sind keine Orakel. Also wir haben keine Glaskugel. Unsere Aufgabe ist es, meistens nicht zu sagen, dass etwas an diesem Zeitpunkt genau passieren wird, weil diejenigen, die das machen, die nennen sich Propheten. Und die haben meistens eine relativ kurze Arbeitslaufbahn, sage ich mal vorsichtig. Unsere Aufgabe ist, und deswegen ist es auch immer sehr hilfreich, dass wir eigentlich einen Doppelbegriff dafür haben, wir sind in der Trend- und Zukunftsforschung. Und die Trendforschung versucht, die Gegenwart zu erkennen. Und erfahrungsgemäß ist es gerade jetzt so, wo die Welt so beschleunigt ist und die Digitalisierung so schnell durchläuft und jetzt gerade noch mit Corona also so viel Überforderung da ist, dass man auch einfach mal die Gegenwart korrekt analysiert, eben durch Trendanalyse und dann eben verschiedene Szenarien für die Zukunft baut. Das heißt, der erste Schritt in dem Job ist es mal, die Gegenwart und die Trends der Gegenwart zu erfassen und dann erst in Richtung Zukunft zu schauen. Und das ist dann eben, sagen wir mal vorsichtig, relativ wissenschaftlich anhand von Studien und so weiter. Gegenwartsanalyse und dann in Zukunft schaut man eben in verschiedene Szenariomöglichkeiten, stattet die mit Prozentsätzen aus und passt sie dann auch an. Also der Zukunftsforscher, der sagt, das wird genau so und so eintreten und darauf setze ich, der ist natürlich nicht so agil und nicht so flexibel und wird auch viel öfters daneben liegen.
Alles klar, vielen Dank. Normalerweise bist du ja auf der ganzen Welt oder hauptsächlich auch im deutschen Sprachraum viel unterwegs und hältst Vorträge. Wie ist es jetzt, wie hat sich dein Alltag durch Corona verändert? Bist du auch in Kurzarbeit?
Also ich war jetzt eine lange Zeit in Kurzarbeit, das ist jetzt zum Glück auch vorbei. Ja, meine Haupttätigkeit war zumindest vor Corona hauptsächlich Keynote-Speeches zu halten, also eben rumzureisen und Vorträge in Person zu halten. Und das hat natürlich schon etwas sehr, sehr Analoges und gleichzeitig auch etwas sehr, sehr Schlechtes in Corona-Zeiten, weil da ging es immer um große Menschenmengen in engen Konferenzräumen, wo man dann eben einen Vortrag hält. Und das ist natürlich quasi die absolute Unmöglichkeit in Zeiten einer Pandemie. Also es ist mir passiert, dass ich eigentlich auf einem ziemlich guten Weg war. Die Buchungen sind ja auch immer so ein bisschen selbst weiterführend. Also jemand zieht einen, dann empfiehlt er den Chef und dann läuft das immer so weiter und so kriegt man mehr Buchungen. Das ist kein Business, wo man Kaltakquise oder sowas macht. Und dann sind mir innerhalb von 3 bis 4 Tagen ist mir eigentlich meine Saison zusammengebrochen. Also man muss da vielleicht noch sagen, diese Vorträge, die kommen immer saisonal. Also einmal im Frühjahr, dann ist im Sommer ein großes Loch und dann ist im Herbst wieder relativ viel Kongresse. Und mir sind eigentlich alle Vorträge weggebrochen. Und das hieß dann natürlich, okay, was macht man, wie geht man damit um? Und es gab ja dann, da erinnern sich wahrscheinlich auch noch relativ viele dran, so einen riesigen Boom an so Zoom- und Online-Konferenzen, die anfangs auch technisch nicht sehr gut funktioniert haben und dann immer besser geworden sind. Die habe ich jetzt eine Zeit lang gemacht, die mache ich auch noch immer. Jetzt geht es ja auch langsam wieder mit dem Reisen. Aber was ich vor allem jetzt viel gemacht habe, ist, ich habe die Inhalte, die wir während der Corona-Zeit produziert haben, die ja auch, also da hatten mal die Trend- und Zukunftsforscher auch mal wirklich was zu sagen in der Zeit, weil da war die Zukunft wirklich ungewiss. Und meine Aufgabe war es dann ganz groß, eben diese Inhalte irgendwie kommunizierbar zu machen über die Kanäle, die funktionierten. Das heißt, Videos produziert, Podcasts produziert, so viel Medienzeug und auch viel geschrieben und Interviews gegeben. Und jetzt pendelt sich das langsam wieder ein, aber man muss sagen, der Vortragsmarkt, auf dem ich war, der wird nicht wieder derselbe sein wie davor. Also das ist eine der Branchen, die wirklich am härtesten getroffen ist von Corona und es nach wie vor noch bleibt. Das heißt, auch für mich individuell, sage ich mal vorsichtig, ist die Zukunft spannend.
Ja, das ist sie doch für uns alle ein bisschen. Vor rund 100 Jahren hat es in der spanischen Grippe schon einmal eine weltweite Pandemie gegeben, zusammen mit den Folgen vom Ersten Weltkrieg, wo sich langsam die Frau emanzipiert hat, dadurch, dass sie die Rolle der Männer oft übernommen hat, sind eben Frauen immer stärker geworden. Jetzt bei Corona, der aktuellen Pandemie, sind die Frauen wieder zurück nach Hause an den Herd gedrängt worden. Wie siehst du die Welt der Frau in der Zukunft?
Ja, also man muss da, glaube ich, einerseits mal darauf achten, dass das sicherlich jetzt auch groß in der Wahrnehmung so war, dass Frauen an den Herd gedrängt wurden. Wie sehr sich das wirklich in Zukunft so hält, da bin ich mir nicht sicher, denn eine Sache, die schon auch vor Corona sehr klar war, war, dass dieses ewige Modell oder diese sehr starke Teilung, dass es die in Zukunft eigentlich nicht geben wird, weil man hat schon gemerkt auch, dass es eben gerade in Fragen des Arbeitsmarktes, und darum geht es ja immer in diesen Themen der Zukunft, ja immer die Frage ist, wie kombiniert man Privatleben und Beruf? Und da ist es natürlich viel, viel einfacher, und das haben ja vor allem auch die skandinavischen Länder, die man in diesen Thematiken schon als ganz vorne beurteilen muss, haben das erkannt und haben einfach gesagt, dafür schaffen wir jetzt Systeme. Und so wie ich die moderne Frau, wenn man das so sagen darf, wahrnehme, werden die sich das nicht gefallen lassen. Dass man jetzt sagt, okay, es war jetzt eine riesige Krise und ihr müsst wieder zurück an den Herd. Das wird es, glaube ich, so nicht spielen. Es ist ja eine schöne Sache, die eine Corona, wenn man das sagen darf, die passiert ist, ist, dass viele dieser Konflikte, die dann auch irgendwie immer unter der Oberfläche geschlummert haben, dass die jetzt einfach glasklar werden und klar visuell werden. Und im Krisenfall sind wir natürlich in viele alte Muster zurückgerutscht, wie zum Beispiel das. Und ich glaube, das wird sich so nicht halten lassen. Vor allem auch, weil natürlich die junge Generation der Frauen, die machen das, glaube ich, mal gar nicht mit. Ich meine, da musst du oder kannst du vielleicht auch mal kurz schildern, wie du das siehst, weil natürlich als Mann immer über das zu reden, ist immer ein bisschen unangenehm, ohne auch den weiblichen Input zu haben.
Ich als Frau sehe, ich hoffe schon, dass es viele Frauen gibt, die sich das nicht gefallen lassen. Allerdings muss ich halt sagen, ich bin halt auch in der Glücklichen, will ich gar nicht sagen. Ich bin aber nicht in der Situation, dass bei mir zu Hause am Herd jetzt recht viel wartet. Von dem her kann ich von niemandem gedrängt werden. Der Mensch, wie du ja selbst gesagt hast, ist ein Gewohnheitstier. Man ist in viele alte Muster zurückgefallen. Denkst du, dass nach Corona alles zum Alten wieder zurückkehrt? Oder gibt es einschneidende Veränderungen? Wenn ja, welche?
Das kann es rein systemisch nicht. Also es geht nicht, dass man in so einer schrägen, riesigen Rezession, wie sie jetzt entstehen wird, und die Rechnung kommt ja auch erst im Herbst eigentlich dafür oder noch später im Herbst, das wird nicht möglich sein, quasi in die Welt von vor Corona zurückzugehen. Das ist auch gut so. Erfahrungsgemäß ist es nämlich so, da muss man vielleicht auch ein bisschen historisch schauen, dass wenn die Menschheit durch solche riesigen Krisen nicht lernen würde und nicht ihre Verhaltensform verändern würde, dann hätten wir es nicht bis hierhin geschafft. Also das ist ja nur eine von sehr, sehr vielen historischen Krisen, die wir jetzt durchlebt haben. Und deswegen halte ich es zu einem gewissen Grad, das ist halt immer so ein sehr pessimistisches Argument auch zu sagen, Menschen verändern sich nicht. Menschen und Gesellschaften verändern sich doch, aber nur, wenn es eben einen richtigen Reiz gibt, auf den sie sich verändern müssen. Und viel mehr als eine Pandemie kriegt man, glaube ich, kaum hin, ohne dass es quasi ein Krieg oder Sonstiges wirklich noch Dramatisches ist. Also insofern systemisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich wird sich jetzt viel ändern, weil eben diese ganzen Probleme, wir haben es gerade vorhin schon gehabt, auch eben in der Gesellschaft, zu Hause und so weiter, jetzt einfach klar ersichtlich geworden sind. Jetzt kann man sie nicht mehr wegdrehen, jetzt kann man sich nicht in der Welt des endlosen Konsums davor verstecken, sondern die stehen jetzt vor der Tür und müssen bearbeitet werden. Und bei ganz vielen Phänomenen, die ich ja auch immer in der Trendforschung verfolge, sei es jetzt sowas wie Homeoffice und eigentlich die ganze Digitalisierungsbewegung, haben jetzt alle gesagt, boah, jetzt kam die Revolution und es ist soweit. Und ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, willkommen im 21. Jahrhundert. Also das haben wir eigentlich schon lange prognostiziert. Also insofern ist die Corona-Krise eigentlich interessanterweise ein Beschleuniger von vielen Trends, die wir schon lange prognostiziert haben, die aber eben nie mehrheitsfähig geworden sind, weil es einfach keinen kritischen Grund dazu gab. Und der ist jetzt da und insofern kann man sich auch auf ein bisschen Fortschritt und Progression freuen.
Ja, hoffentlich. Eine große Veränderung, die mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, vor Corona war ja Umwelt so das Schlagwort Nummer 1, Stichwort Greta Thunberg, Superstar. Was sagst du, ist das Thema Umwelt gegessen jetzt?
Also das ist eine These, an der werde ich verharren. Die wird es vielleicht noch 5 Jahre lang oder so dauern, aber der große Gewinner dieser Krise war die Nachhaltigkeitsbewegung. Das wirkt jetzt auf viele wahrscheinlich schwer zu glauben, weil es natürlich so ist, dass wir jetzt denken, wir müssen die Welt von vorher wieder schaffen und das können wir natürlich nur, wenn wir jetzt übertrieben gesagt so viel Erdöl wie möglich verbrauchen, um einfach wieder auf dieses Industrielevel zu kommen. Aber es hat sich ja schon was auch getan in der Wahrnehmung der Menschen. Also dieser Lockdown, wo dann alle auch den Konsum total reduziert haben und sich auf das engere sozialere Netz konzentrieren mussten und so weiter. Es gab Umfragen, die dann gesagt haben oder gefragt haben, was hat dich am meisten überrascht? Und der größte Faktor, den die Leute gesagt haben, ist, mit wie wenig ich eigentlich auskomme. Also man hat ganz viel seinen Konsummuster hinterfragen können. Und ich glaube, das wird dazu beisteuern, dass sich einfach in der gesamtgesellschaftlichen Konsumswelt immer was verändert. Das heißt, auf der einen Seite haben wir es vom Konsumenten auskommt, das ist schon mal ganz gut für die Nachhaltigkeitsbewegung. Und andererseits, das war auch für mich immer der große Scherz der großen Industrie, die es im Ende geschafft haben, uns als Individuum die Schuld für das Klimaproblem in die Schuhe zu drücken. Also check your carbon footprint, das hieß ja immer, man soll seinen eigenen Carbonabdruck checken. Das war eigentlich ziemlich schlau gemacht, aber ist eigentlich total sinnlos, weil im Ende braucht es beide Player. Das heißt, wenn wir jetzt mal schauen in die Länder, zum Beispiel wie Korea, die jetzt die Krise eigentlich gut überstanden haben oder einigermaßen gut überstanden haben, aber die sagen, wir müssen die Wirtschaft neu aufbauen, dann bauen sie es in nachhaltigen Wirtschaftsmustern auf, die dann eben auch ökologisch nachhaltig sind. Und das sehe ich jetzt bei sehr, sehr vielen verschiedenen auch Unternehmen, die jetzt sitzen. Wenn man jetzt mal in die Investorenwelt hineinschaut, in der ich ja auch mal mehr, mal weniger unterwegs bin, da merkt man, dass diejenigen Investoren, die den Blick über 5 Jahre haben, die investieren jetzt nicht mehr in Braunkohle. Das war's. Also die gehen jetzt alle eben in richtige, nachhaltige Technologie. Das heißt, ich glaube, durch die Corona-Krise ist es von beiden Seiten jetzt gekommen. Die alte industrielle Wirtschaft bricht ein bisschen zusammen, baut sich neu ökologischer auf und gleichzeitig fordert das der Konsument auch. Und das hat natürlich viele synergetische Effekte. Jetzt habe ich sehr lange darüber rumgeredet. Ich glaube, in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird das der gewinnende Megatrend der Krise sein, auch wenn sich das momentan total befremdlich anfühlt.
Ja, hoffentlich liegst du mit dieser These richtig. Wir wünschen es uns ja alle. Die Arbeitswelt ist ja auch in einer ständigen Bewegung und in nie geahnter Geschwindigkeit entwickeln sich neue Jobprofile, von denen ganz viele heute nicht einmal wissen, was das überhaupt sein soll. Beispiel bei mir, ich habe jetzt in der Jobwelt einen Digital Data Storyteller kennengelernt. Da war ich auch ein bisschen sprachlos über der E-Mail-Signatur, was das sein soll. Was meinst du, was für Jobs werden bis 2030 verschwinden? Was für neue werden entstehen?
Ich glaube, die Komponente, die jetzt noch mehr reinkommen wird in die Arbeitswelt, ist, glaube ich, noch immer weiterhin der soziale Faktor. Also ich glaube, die weicheren Berufe, ich erinnere zurück, es gab eine Phase, wo wir alle die systemerhaltenden Leute, die auch sehr viel eben in niedrig bezahlten Jobs, sehr viele Frauen waren, dass wir die gehuldigt haben und dass wir in höchsten Tönen von denen gesprochen haben. Und das darf jetzt auch in der Erholung der Wirtschaft irgendwie nicht vergessen werden. Und ich glaube, gerade auch über diese Winkel, gerade auch im Gesundheitswesen, vor allem auch in diesem Thema natürlich in der ganzen Frage, werden die sozialeren Komponenten immer stärker werden. Also wenn wir vom Arbeitsmarkt der Zukunft sprechen, dann reden jetzt alle die ganze Zeit nur über Digitalisierung, wie auch dein Beispiel, ne? Da haben wir den Chief Yoga Digital Officer oder irgend sowas. Also es wird ja dann auch ein bisschen abstrus. Also ich glaube, es wird einerseits eine Zuspitzung in den digitalen Berufen geben, die dann immer individueller werden, auch wie du gerade angesprochen hast. Und auf der anderen Seite, gerade weil es dann so viel Automatisierung gibt, bleibt auch wieder mehr Platz für eben, ja, ich habe es immer ein bisschen zynisch, humanes Kapital genannt. Also auch das Zwischenmenschliche wird dann wichtiger. Und gleichzeitig merken wir auch, dass in allen Diskussionen jetzt, die sich wirklich mit dem Arbeitsmarkt von morgen beschäftigen, kommen wieder Muster zurück, die vor der Krise nicht möglich waren. Ich sage zum Beispiel 30-Stunden-Woche oder 32-Stunden-Woche, die nochmal wieder in Frage stellt, warum automatisieren und digitalisieren wir Prozesse und Berufe, wenn nicht, um eigentlich die menschliche Arbeitszeit zu reduzieren oder die Mindestarbeitszeit. Gleichzeitig geht es auch die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen so wieder richtig los. Das sind ja alles Themen, die ganz stark dann in den Arbeitsmarkt von morgen mit reinspielen. Und ich glaube, langsam haben wir es auch geschafft, dieses Klischee zu entzaubern, dass wenn man Leuten, das ist ja aus Deutschland ganz stark so, das Hartz-IV-Gesetz, wo man dann immer sagt, bist du Harzler? Also quasi, wenn du, sobald du quasi Geld vom Staat kriegst, bist du ein Faulenzer, trinkst Bier und sitzt den ganzen Tag vorm Fernseher, dass sich das nicht bewahrheiten wird. Also wenn die Leute eine Existenzgrundlage haben, dann werden sie unter Umständen eben diesen weicheren, sozialen Berufen, die ich angesprochen habe, nachgehen, ohne, und das wissen wir natürlich, dass die eben nicht so stark entlohnt sein werden. Also ich sehe da Zuspitzung ins Digitale, aber auch wieder Rückbesinnung aufs Humane und gleichzeitig natürlich auch immer, das hat dein Beispiel ja auch wunderbar belegt, immer mehr Individualisierung. Also wir haben da mal so ein Berufstitel-Bingo gemacht, wo du einfach ein paar verschiedene Begriffe aus einem Korb rausziehst und am Ende kriegst du einfach die komischsten Begriffe, die jetzt aber heutzutage irgendwie nicht mehr so befremdlich wirken. Also ich glaube, die Berufsfelder werden noch spezifischer und immer noch komischer und ich finde das eigentlich auch ganz gut so.
Gerade wo wir beim Thema Berufswelt sind, ist ja auch ein Thema für viele junge Menschen, die vielleicht in den Job einsteigen. Da sind viele dabei, die sich jetzt zurzeit ganz besonders um ihre Zukunft sorgen. Was meinst du, an welchen Qualitäten und Kompetenzen sollten junge Menschen feilen, um in dieser doch schon veränderten Welt Anerkennung zu finden?
Was man jetzt schon gemerkt hat, ist natürlich, dass diejenigen, die gerade in den Berufsmarkt reingekommen sind, da sah es ja davor schon auch nicht so rosig aus. Also im Vergleich zu, ich mache das Abi, mache einen Uni-Abschluss und fange dann eigentlich an, gut zu verdienen, ich habe ja einen Abschluss, war es dann eher so, okay, mal 3 Jahre Praktikum hier, da und so weiter. Berufserfahrung wurde immer wichtiger als die Ausbildung. Das trifft sich im Übrigen auch damit, dass die Berufsfelder eben immer so spezifischer wurden. Also du kannst keine generelle Ausbildung machen für so spezifische Berufsfelder, da brauchst du Erfahrung. Das heißt, davor sah die Lage schon noch nicht so gut aus, also um leicht einen Job zu kriegen, der gut bezahlt wird. Außer man ist in diesem ganz kleinen Segment der Oberdigitalen. Und was jetzt dazugekommen ist, ist natürlich, dass diejenigen, die jetzt dabei waren, kriegen jetzt nicht mal mehr das Praktikum. Sie wurden ja, also alle ausbildenden Berufe und so weiter, die wurden ja alle jetzt stark gekürzt. Ich habe das auch aus dem Umfeld immer mitgekriegt, die dann alle, die Praktika wollten und so weiter, das wurde alles abgesagt. Und so die Frage, wie geht das jetzt weiter? Ich glaube, auf der einen Seite, wie vorhin schon besprochen, es gibt da Nachadjustierungsmöglichkeiten, eben durch wie sehen wir den Arbeitsmarkt und wie ist das? Ja, weil durch die 40-Stunden-Woche, wenn man sie auf 30 reduziert, dann ist natürlich mehr Arbeit da für mehr Leute oder genauso viel Arbeit, aber für mehr Leute, dann kann man mehr beschäftigen. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass wenn jetzt dieser initiale defensive Reflex, den die Unternehmen gerade haben, rettet das, was noch da ist, irgendwie, ja, ewig lang geht dieser Modus nicht, dann, und das merken wir, dass die Arbeitswelt immer digitaler wird, suchen sie auf einmal Leute, die digitale Kompetenz haben, die das erlernt haben. Und die jüngeren Generationen, vor allem die Generation Z, also unsere Jüngsten noch momentan und eben immer klischeemäßig unsere Digitalsten, die werden dann einen großen Vorteil haben. Nur das wird jetzt noch eine Zeit lang dauern. Also das hat, glaube ich, jeder schon verspürt, die ganzen Unternehmen sind gerade in diesem Rette-was-geht-Modus, aber dann gibt es noch einen Unterschied, ob man quasi das Digitale sozusagen von Tag 1 an mit dem Smartphone aufgewachsen ist quasi oder ob man das irgendwie schwer erlernt hat. Und das sieht man ja auch in den ganzen Zoom-Konferenzen zum Beispiel momentan, wo dann die Generationsspaltung sich auf einmal auftut. Also insofern ist, glaube ich, da die Nachricht einerseits durchhalten, die digitalen Kompetenzen, die die Jüngeren quasi mit der Muttermilch jetzt schon gekriegt haben, werden wichtiger und werden auch gebraucht werden, weil die Arbeitswelt immer digitaler wird.
Okay, das sind jetzt mehr fachliche auch Kompetenzen, aber was würdest du sagen, so gesamtgesellschaftlich, was für Werte werden in der Zukunft an Bedeutung gewinnen?
Also ein Wert, der sicherlich ganz stark gerade im Kommen ist oder wieder im Zurückkommen, ist jetzt der Lokalität, also regionaler Bezug. Wenn man jetzt gerade auf die Corona-Krise auch schaut, die macht natürlich alles immer so wunderschön sichtbar, haben wir ja gemerkt, dass zum Beispiel die globalen Warenströme und die ganzen Wertschöpfungsnetze da, die waren viel zu verflechtet. Alles war made in China, verarbeitet hier und dann dahin gesendet. Also mal auf Produktebene, aber auch auf Bezugsebene wird das Regionale wieder wichtiger. Wir merken das ja auch im Tourismus. Die Leute wollen wieder oder müssen auch gezwungenermaßen wieder ihre eigene Region neu entdecken. Das heißt, ich glaube, die Regionalität und die Lokalität wird ein Wert, der natürlich auch mit der Nachhaltigkeitsbewegung sehr synergetische Effekte hat. Und gleichzeitig glaube ich aber nicht, dass das Zeitalter der Globalisierung jetzt vorbei ist, sondern durch digitale und Mobilitätstechnologie können wir eigentlich vernetzte Lokalisten sein. Das ist ja möglich. Südtirol ist ja zum Beispiel ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Ein anderer Wert, der jetzt auch gerade wieder stark im Kommen ist, es ist nach Pandemien oder nach großen Krisen ganz oft so, dass die Gesellschaft dann wieder zurück in den Kollektivismus rutscht. Dass man sagt, okay, hat man ja auch gemerkt, auf einmal waren alle Grenzen zu und so weiter. Ich glaube nicht, dass sich das am Ende so durchsetzen wird, dass wir wieder in die dunkelsten Zeiten der Menschheitsgeschichte kommen, sondern was, glaube ich, viel eher passieren wird, ist, dass wir eher auch ein bisschen, hier steht es ja auch, sagen, gemeinsam verschieden sein. Dass das natürlich etwas ist, das sehr viel Produktivität auch schafft. Also ich glaube, das werden so die zentralen Werte sein. Da sieht man natürlich schon, dass sich da so ein Muster ein bisschen rausstreicht, nämlich, dass diese alten Widersprüche von früher, also entweder man war globalisiert oder man steckte in der Region fest oder man war quasi stark individuell oder steckte in einem harten kollektivistischen Muster fest, dass sich die langsam auflösen. Und das kann man vielleicht auch als Metathese sagen, die bei uns in der Zukunftsforschung immer rauskommt, ist, dass die Zukunft entsteht immer daraus, dass man vermeintliche Widersprüche eigentlich auflöst. Und das wird, glaube ich, gerade in diesen Wertedynamiken da passieren.
Jetzt waren wir beim Thema Werte. Krisen verschärfen ja oft alle Verhaltensmuster von Menschen. Sie machen das Schlimme noch schlimmer. Ich meine, da spreche ich an Denunziantentum, das es auch gegeben hat in der Krise, Corona-Krise. Sie machen das Gute noch besser im Sinne von Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft, den es in der Gesellschaft sehr wohl auch gegeben hat. Was meinst du, wie wichtig ist es für junge Menschen in diesem Spannungsfeld, sich gesellschaftspolitisch in Vereinen, Bewegungen oder eben auch in Parteien zu engagieren?
Naja, man hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also gefühlt ist es ja so, dass das politische System ganz oft nicht für die Jungen geschaffen ist. Ne? Also wenn man als junge Person in die politische Welt hineinschaut, dann fühlt man sich, glaube ich, also vor allem als junge Frau, fühlt man sich, glaube ich, nicht sonderlich repräsentiert, sage ich mal vorsichtig, wenn man sich so ein bisschen umschaut. Deswegen gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man fängt eben genau, wie du angesprochen hast, bottom-up. Also man sucht sich die kleineren Vereinsstrukturen und versucht dort etwas zu verändern, sodass es dann eventuell nach oben kommt. Oder man geht auf die Straße und rebelliert. Das sind eigentlich die zwei Optionen, die einem bleiben. Und ich glaube, jetzt ist vielleicht noch nicht ganz der richtige Zeitpunkt für eine Rebellion. Und weil wir es ja auch vorhin angesprochen hatten, wieder dieses lokalere, kleinere, vernetztere wird wichtiger. Das ist natürlich in diesen Organisationen, die du angesprochen hast, natürlich auch ganz stark dort. Also ich glaube, da wird sich immer mehr tun, weil auch die jüngere Generation vor allem, die will sich nicht mehr in der Lage fühlen. Und das sehen wir ja im globalpolitischen Weltgeschehen sehr stark, dass sie diejenigen sind, die im Ende entscheiden müssen, zwischen welches von den zwei Malheuren wird nicht genommen. Ja, also wir haben es jetzt ganz stark in Amerika. Ne? Also die politische Zukunft wird sicherlich auf der einen Seite sein, von unten nach oben eben durch diese kleineren Vereinsorganisationen zu kommen und gleichzeitig aber auch, wenn die Hegemonie, sage ich mal, also das obergrößere politische System nicht zuhört, na, dann gab es eben Fridays for Future, Black Lives Matter war ja zum Beispiel auch eigentlich eine Form des politischen oder soziopolitischen Protests und dann wird es auch einfach irgendwann die Suche danach geben, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Politik oder die Demokratie wieder zu demokratisieren. Weil was wir schon gemerkt haben, und das ändert sich jetzt zum Glück gerade, ist, dass die Jungen nicht wählen gegangen sind. Und das ist dramatisch. Also am Ende muss man auch schon von dem Gebrauch machen und nicht einfach nur frustriert werden. Dazu nur eine ganz kurze Geschichte, warum mich das so nervt, weil ich als englischer Staatsbürger zuschauen musste, wie Brexit passiert ist und einfach, ich glaube, am Ende waren es nicht mal 20% der Leute meiner Altersgruppe sind wählen gegangen. Das heißt, ich möchte nicht, dass dieses Klischee nochmal stimmt, nur diejenigen, die Demokratie mal verloren haben, wissen darum zu kämpfen. Ja, also ich glaube, dazu sind wir als jüngere Generation, glaube ich, schon schlau und gebildet genug, dass wir das auch so hinkriegen. Das heißt, kurz gesagt, ja, es ist wichtig.
Ja, vielen Dank, das sehe ich ganz genauso. In Europa, aber auch weltweit steigen die Infektionszahlen wieder, auch bei uns, auch in Österreich und so weiter. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass es zu einer zweiten Welle kommt, die uns wieder nach Hause zwingt?
Ich glaube, allein vom Gesellschaftstrauma aus gesehen, zweiter Lockdown wird schwierig. Also auch beim ersten Mal, da hatten wir auch noch nicht diese ganzen Verschwörungsbewegungen und so weiter, die da jetzt drin waren. Die Sache ist mit Verschwörungsbewegungen, ich glaube, das ist wirklich wäre eines der zentralen Probleme, wenn man das nochmal macht, dass jetzt natürlich die Hemmschwelle, sich dagegen zu wehren, viel, viel niedriger ist. Ja, also haben Sie auch gerade in Berlin erlebt, was dann passiert, wenn dann irgendwie Rechtsextreme mit irgendwie gesundheitsverschwörerischen Leuten da irgendwie auf den Reichstag stimmen, das ist schon, da haben sich unheilige Allianzen jetzt aufgetan, die kriegst du nicht wieder zurück in die Kiste. Das heißt, ich glaube, korrekter wäre es einfach zu sagen, und das bedingt sich sicherlich auch dadurch, dass wir uns einfach daran gewöhnt haben, dass Corona jetzt ein konstantes Thema ist, dass man dann einfach wieder langsam, und das wird jetzt vor dem Winter einfach so sein müssen, wieder langsam einfach dann mehr Masken trägt und. Das kennen wir alle, das Protokoll. Aber ich glaube nicht, dass wir uns das wirtschaftlich und gesellschaftlich leisten können, noch einen Lockdown zu haben. Also insofern glaube ich auch nicht, dass der passieren wird. Ich glaube auch aus der politischen Perspektive rentiert sich das nicht. Zur Frage der zweiten Welle, das war natürlich, dass das Blöde an diesem Narrativ der zweiten Welle war, dass die Implikation war, dass es in der Mitte irgendwann mal vorbei war. Also die Welle ab und es ist vorbei. Es ist einfach eine konstante Welle am Ende des Tages, die vielleicht immer mal kleiner wird, aber auch immer mal wieder größer wird. Das ist ein Thema, das uns mindestens bis Anfang nächsten Jahres verfolgen wird und diese Wellendenke, und die schlauesten Virologen sagen ja auch mittlerweile, denkt es nicht in diesen blöden Wellen, weil die eben aussagt, dass es irgendwann mal vorbei war und wir es irgendwann mal bewältigt hatten und dann es quasi vergurkt haben und deswegen die nächste Welle kam. Und so ist es einfach nicht. Also insofern würde ich mich von der ersten, zweiten Wellenlogik irgendwie verabschieden und einfach sagen, das ist ein Thema, das ist eine Konstante, Das ist ein Megatrend, der uns jetzt, oder eben kein Megatrend, aber ein Trend, der uns jetzt eine lange Zeit beschäftigen wird. Und wenn die Impfung da ist, dann ist es vorbei. Bis dahin hat man eigentlich damit umzugehen, als wäre es eine durchgehende Welle.
Alles klar, dann hoffen wir, dass wir ganz safe wieder am Strand ankommen, bis zum nächsten Jahr, nicht an der Welle. Zugespitzt, eine letzte polarisierende Frage. Denkst du, dass die Welt nach Corona eine bessere oder eine schlechtere sein wird?
Ja gut, also ich glaube, beim strahlenden Optimismus ist oder so nichts entgegenzustellen, aber grundsätzlich muss man natürlich sich damit abfinden und deswegen hilft der historische Vergleich, den du vorhin auch mal kurz getroffen hast, eigentlich ganz gut. Die beste Zeit der Menschheit war immer nach Pandemien. Also die Pandemie tut weh und ist wirklich katastrophal. Diese ist übrigens im Vergleich nicht so dramatisch bis dato. Das heißt zum Beispiel, nach der Pest hatten wir die Renaissance. Nach der spanischen Grippe, die du vorhin angesprochen hast, hatten wir, im Englischen heißt es The Roaring Twenties, also das Wirtschaftswunder der 20er Jahre. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass, sage ich mal vorsichtig, dass jetzt endlich nach der Corona-Krise, so wie nach der wirklichen sehr schwierigen spanischen Grippe damals die Industrialisierung mal so richtig Gas gegeben hat, dass wir jetzt nach der Corona-Krise in ein paar Jährchen, wenn wir das verarbeitet haben, dann ins richtige Zeitalter, und dafür stehen ja auch gerade alle Parameter in diese Richtung, dass wir jetzt ins digitale, ins kreative Zeitalter kommen, von dem wir Trainer und Zukunftsforscher schon seit 25 Jahren reden, aber es einfach eben so lange braucht. Also im Ende muss man sich, glaube ich, die Corona-Krise eher so vorstellen, wenn man, ich denke natürlich immer in so Systemen, weil das ist natürlich mein Job, wenn man so eine Welt hat oder eine Karte hat, wo all die Trends drauf sind. Und die bewegen sich rauf und runter und drehen sich und alles Mögliche, dann hat die Corona-Krise einfach einen großen Stromstoß da reingestellt und hat all diese Dynamiken einfach nochmal beschleunigt. Die erfindet nichts neu, sondern sie beschleunigt einfach den Fortschritt, auf dem wir so oder so schon waren. Und wenn man es als moralischen Appell drehen will, dann kann man sagen, wenn sich nichts ändert, wenn die Welt nicht besser wird, dann war das ganze Leiden umsonst. Also insofern, egal wie man das Ding dreht, es muss besser werden. Deswegen bin ich zu einem gewissen Grad, kann man vielleicht auch so nennen, ein bisschen zwangsoptimistisch. Aber dennoch, ich glaube, das wird sich alles ausgehen.
Ja, dein Optimismus ist auf jeden Fall sehr ansteckend, auf mich zumindest. Ich schaue jetzt auch mit einem lächelnden Auge in die Zukunft. Und wir sind jetzt auch schon am Ende unseres Abends angelangt. Vielen Dank euch alle fürs Zuhören. Vielen Dank dir nochmals, Tristan. Und hoffentlich bis bald. Tschüss.